Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen aus Wien, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung mit, von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 30. September 2024. Das ist der blaue Montag, wie ich gestern gelernt habe, nach einem Wahlsonntag. Da müssen sich alle Wahlkämpfer von ihren Strapazen erholen. Für uns gilt das natürlich nicht. Wir sind bereits wieder intensiv am Arbeiten und versuchen, das aufzuarbeiten, was gestern passiert ist. Und ich habe die große Freude, jetzt zu begrüßen bei uns den Dr. Franz Schellhorn. Franz Schellhorn ist der Leiter des liberalen Thinktanks Agenda Austria in Wien. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, hat einen Doktortitel gemacht, war ursprünglich Wirtschaftsjournalist und hat sich dann sozusagen in die denkerischen Gefilde verlegt. Er ist Jahrgang 1969. Für alle astrologisch Interessierten habe ich mir notiert, 26. Mai, damit Sie die Aussage sozusagen auch im Sternenbild korrekt dann einordnen können. Und übrigens, wir sitzen hier in einem sehr schönen Wiener Kaffeehaus, im Café Schwarzenberg, wo übrigens auch, ich habe schon kontrolliert, die Weltwoche aufliegt mit dem großen Interview mit Gerhard Schröder, das wir ja in der aktuellen Ausgabe abgedruckt haben. Ja, Herr Schellhorn, ganz herzlich willkommen heute an diesem Tag nach der Wahl. War das eigentlich historisch, was gestern passiert ist?
Ja, schönen guten Morgen aus Wien. Es war auf jeden Fall historisch und gleich mehrfach historisch. Die Freiheitliche Partei ist erstmals Erster. Die Sozialdemokraten sind erstmals nur Dritter. Die ÖVP hat so viele Wähler verloren wie noch keine Partei vor ihr. Die Grünen haben prozentuell so viel verloren wie, ich glaube, noch keine Partei vor ihr mit 40%. Also in mehrfacher Hinsicht eine historische Wahl.
Der SPÖ-Vorsitzende Andreas, glaube ich, Babler hat gestern gesagt, ein schwarzer Tag für die Demokratie. Wie sehen Sie das?
Also dass er das so sieht, verstehe ich. Wenn man nicht vom Fleck kommt, dann ist es wahrscheinlich für ihn ein schwarzer Tag. Für die Demokratie sehe ich den schwarzen Tag nicht. Die Wahlbeteiligung war sehr, sehr hoch. Aber es ist natürlich so, dass das Wahlergebnis nicht allen passt.
Und was ja international zu reden gegeben hat, jetzt auch heute Morgen in der Presse, wenn man schaut, die amerikanischen, auch deutsche Medien da natürlich sehr kritisch gegenüber der FPÖ, das sei sozusagen ja, der Einbruch der Finsternis hier, der Durchmarsch der Ewiggestrigen. Wie ordnen Sie dieses Resultat da etwas in der Geschichte Österreichs ein? Was bedeutet das, dass die FPÖ jetzt erstmals Nummer 1 Partei geworden ist? Muss man sich Sorgen machen oder im Gegenteil?
Also ich würde mal sagen, es ist ganz anders als 2000. Damals war Österreich das einzige Land, das sehr stark hier eine rechtspopulistische Partei gewählt hat, damals noch unter der Führung von Jörg Haider. Jetzt ist Österreich ja in einem Verbund von anderen Ländern. Also es ist ja ein Land nach dem anderen, das dasselbe Wahlergebnis bekommt. Und wir wissen natürlich auch den Hauptgrund. Die demokratische Mitte findet keine Antworten mehr auf die großen Themen wie Migration insbesondere. Auch die wirtschaftliche Schwäche ist immer stärker ein Thema. Und ich glaube, so muss man das auch einordnen. Es ist eher jetzt nicht so sehr die Stärke der Freiheitlichen Partei in Österreich gewesen, es ist einfach auch die Schwäche der demokratischen Mitte. Und die ist nicht nur in Österreich zu beobachten, es ist ähnlich wie auch in Deutschland, haben wir das schon gesehen in den Landtagswahlen, die wir hatten. Und so ist es auch einzuordnen. Was jetzt interessant werden wird, ist, ob die Freiheitliche Partei mit diesem doch überraschend klaren Wahlsieg, also das war eigentlich die Überraschung, dass es so klar ausgefallen ist, ob die Freiheitliche Partei damit auch regierungsfähig wird, ob sie Koalitionspartner
und
wird.
Ob man sie an die Regierung lässt gewissermaßen, genau. Oder ob man sie ausbremst, sozusagen die anderen. Wir gehen auf das dann noch ein. Ich würde noch interessieren, was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die Themen gewesen, die diesen Wahlkampf letztlich entschieden haben? Migration ist natürlich sozusagen das Dauerbrenner-Thema, die große Sorge, lange Zeit auch der große schnarchende oder ja, donnernde Elefant in der Mitte des Raums, über den niemand so gern gesprochen hat. Was hat jetzt in Österreich Ihrer Meinung nach den Ausschlag gegeben?
Also ich glaube, es ist definitiv Migration plus noch die Erinnerung an die Corona-Politik. Also das sieht man auch ganz stark am Land, wie hier das Wahlgefälle war. Land hat ja sehr stark blau gewählt, die Städte wieder eher rot, einige Bezirke im Westen auch wieder türkis oder schwarz, je nachdem, wie man die Farbe jetzt benennt, der ÖVP. Aber ich bin mir sicher, Corona war noch ein Thema, aber vor allem ist es die Migration und die sichtbar werdenden Probleme. Und das betrifft nicht nur Österreich, sondern da ist auch, was weiß ich, das Messerattentat in Solingen. Das sind alles Dinge, die auf die Freiheitliche Partei, sage ich jetzt einmal, einspielen. Dass sie, die Freiheitliche Partei hat das immer thematisiert. Andere Parteien waren sich immer zu schade, zu gut dafür. Sie haben das exklusiv den Freiheitlichen überlassen und das war ein schwerer Fehler, finde ich. Hinzu kommen noch ein bisschen, also was die Wahlforscher herausgefunden haben, sind Themen wie Inflation, jetzt mögliche steigende Arbeitslosigkeit, wobei ich glaube, dass das ein untergeordnetes Thema war, weil die Österreicher die Inflation de facto nicht gespürt haben, weil der Staat ja Milliarden ausgegeben hat, um jeden schadlos zu halten.
Interessant, bei den Reden, die ich verfolgt habe von Herbert Kickl, war zu beobachten, dass eben das Thema, wie Sie gesagt haben, Corona auch noch eine Rolle gespielt hat. Und da eine sehr drastische Rhetorik. Österreich hat, glaube ich, ziemlich harte Maßnahmen damals getroffen. Und für mich jetzt auch nach Gesprächen, die ich gestern geführt habe an den Wahlkampffeiern der ÖVP, auch der FPÖ, war ein Gefühl zu spüren, die da oben überfahren uns. Die machen einfach, die entscheiden irgendetwas, ohne die Bürger zu fragen. Das ist eine abgehobene Ex-Kathedra sozusagen, Raumschiffpolitik, die den Kontakt zur Lebenswirklichkeit der Leute verloren hat. Also sozusagen der Aufstand der Vergessenen, der Aufstand letztlich jener, die sagen, du, Entschuldigung, in der Demokratie müssen wir eigentlich, wir geben den Aufstand mit unserem Leben, nicht da die Politiker. Wie sehen Sie das? War das wichtig? Quasi die, gibt es das, diese Abgehobenheit der politischen Klasse?
Ja, die gibt es sicher, wobei das ein bisschen anders ist bei uns als in der Schweiz. Mhm. Der Schweiz ist ja ein durchaus mündiger Bürger, das kann man vom Österreich ja nicht immer behaupten. Der Österreicher hat ja immer noch so absolutistische Restwerte in seiner DNA. Also er mag ja schon, dass andere für ihn entscheiden, aber er will auch gehört werden. Mhm. Und bei Corona ist schon das total in die andere Richtung gegangen. Das war so eine liberale Zuckung, würde ich mal sagen, in Österreich, dass man das nicht akzeptiert hat, wie man da umgegangen ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben so einen Vergleich angestellt zwischen Österreich, Schweiz, Deutschland und Schweden. Österreich hat die längsten Lockdowns gehabt. Österreich hat Milliarden für die Testung von Gesunden ausgegeben. Da wurden ja jeden Tag Tausende, Hunderttausende Gesunde getestet, damit sie in die Arbeit können, damit sie in die Schule können. Die Schulen wurden am längsten geschlossen und im Endeffekt hat Österreich die meisten Toten gehabt, die längsten Lockdowns, den größten wirtschaftlichen Schaden von all diesen Ländern. Und dieser Freiheitsentzug, der ist schon bei vielen noch im Gedächtnis gewesen und hat nachgehalten. Das war sicher ein Thema. Aber ich glaube schon, dass es in erster Linie der Kontrollverlust an den Außengrenzen ist, der die meisten Österreicher und die meisten Europäer derzeit auch bewegt.
Schauen wir uns diesen Aufstieg der FPÖ etwas näher an. Das ist ja unglaublich. Ich meine, vor ein paar Jahren, Ibiza-Affäre, lag die Partei am Boden, abgestürzt. Herbert Kickl, ein Mann aus der zweiten Reihe, an sich nicht der erste sozusagen Charismatiker oder auch Bundeswärmer, ich sage jetzt mal verbindlich auftretende Mann, das hat man ja den Heinz-Christian Strache nachgesagt. Wie beurteilen Sie diese Performance der FPÖ, diesen Aufstieg vom Boden, aus Trümmern sozusagen, jetzt erstmals Nummer 1?
Also erstens ist das Gedächtnis dann offenbar dann bei den vielen Österreichern nicht so stark, wobei man sagen muss, Herbert Kickl war auch nie in dieser engeren Partie drinnen. Und ich würde sagen, dass die FPÖ trotz Herbert Kickl so stark war, nicht wegen Herbert Kickl. Man hat ja auch gesehen, dass die Wähler, die FPÖ gewählt haben, ganz selten angegeben haben, wegen Herbert Kickl haben wir die Partei gewählt. Der ist ein kluger Stratege, aber eigentlich ein klassischer Mann, wie Sie es auch richtig gesagt haben, der zweiten Reihe und nicht der ersten Reihe. Und die Beharrlichkeit der letzten Jahre, die hat sich jetzt offenbar bezahlt gemacht und natürlich war das wirtschaftliche Umfeld auch oder das politische Umfeld jetzt etwas, das die Oppositionsparteien eher begünstigt mit den vielen Krisen, die wir hatten. Und das hat man gut genutzt, weil die SPÖ hatte dasselbe Umfeld und die SPÖ konnte es nicht nutzen. Die SPÖ hat das schwächste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt.
Wo würden Sie sagen, sind die Stärken und wo sind die Schwächen der FPÖ?
Ich glaube, die Stärken sind, auf ihrer Message zu bleiben, sich anzudienen an andere Parteien. Das ist gleichzeitig wieder ihre Schwäche. Sie haben keine Verbündeten derzeit. Also sie haben politisch kaum Gesprächsbasis. Und die brauchen sie, um jetzt auch regierungsfähig zu sein. Wobei man nicht genau weiß, ob die, ÖVP, die FPÖ überhaupt in die Regierung will. Man will natürlich in der ersten Linie, wenn, dann mit der ÖVP. Die ÖVP hat aber die Chance, dass sie den Kanzlersessel behält. Die hat eigentlich die beste Ausgangsposition von allen Verhandlungsparteien. Also sie kann eine Koalition schmieden mit den Sozialdemokraten, möglicherweise noch mit einer Kleinpartei, die sie brauchen. Und sie können den Kanzlersessel behalten oder als Vizekanzler in eine FPÖ-dominierte Regierung gehen. Und das wird sie vermutlich nicht machen. Und die anderen Parteien glaube ich nicht, dass sie die Schnittmenge mit der FPÖ zusammenbekommen.
Die FPÖ nennt sich ja die Freiheitliche. Sie sind der Chef eines liberalen Thinktanks. Wie liberal ist diese FPÖ?
Ich würde mal sagen, in wirtschaftlichen Fragen würde ich sie ja eher links der Mitte verorten. Da sind sie ja näher den Sozialdemokraten. Aber was die grundsätzliche Freiheit der Bürger betrifft, also insbesondere was Maßnahmen wie Corona und so weiter betrifft, da sind sie auf jeden Fall eine freiheitliche Partei. Also da sind sie schon so, dass sie die Bevormundung nicht wollen, dass sie die Bevormundung auch in Sachen Umweltgesetze nicht wollen, dass sie gegen Regulierung auftreten. Also da sind sie eher, würde ich sagen, da sind sie freiheitlicher, liberaler. Im wirtschaftlichen Sinn würde ich sagen, sind sie eher kollektivistisch.
Wer wählt die FPÖ eigentlich? Wählen Unternehmer, Gewerbler, also Leute aus der Wirtschaft, aus der Marktwirtschaft, wählen die FPÖ oder wählen die anderen?
Also ich glaube, ihr habt jetzt die aktuellen Wählerstromanalysen noch nicht gesehen, aber ich bin mir sehr sicher, sonst wäre der Trend auch nicht darstellbar, dass es quer durch die Gesellschaft geht. Also begonnen hat es mit der Arbeiterschaft, die von den Sozialdemokraten reihenweise übergewechselt sind zu den Freiheitlichen, vor Jahren schon. Und bei dieser Wahl ist es ganz sicher so, dass sehr, sehr viele Unternehmer, eben wie Sie es ansprechen, Gewerbetreibende, Bauern, dass sehr, sehr viele, insbesondere im Land, FPÖ gewählt haben, weil sie einfach auch genug haben von der Art der Politik, die man jetzt gemacht hat.
International bekannt geworden von der FPÖ ist ja dieser Jörg Haider damals, auch eine der ganz großen Reizfiguren. Ich kann mich noch gut erinnern, da vor 20, 24 Jahren, als es ja dann auch mit der FPÖ in die Regierung ging, damals mit Kanzler Schüssel. Dann eben später ist dann Heinz Christian Strache gekommen, der auch große Erfolge hatte, dann ein sehr jäher Absturz. Wie würden Sie den Herbert Kickl einordnen in diesem Pantheon, gewissermaßen in dieser Ahnenreihe von Politikern?
Er ist ganz ein eigener Typ. Am besten war es eigentlich beschrieben als der Redenschreiber und Assistent, die rechte Hand von Jörg Haider, aber der nicht das Charisma des Jörg Haider hat. Also Jörg Haider war ein ganz anderer Typ, wesentlich beweglicher, spielerischer, schneller, auch charismatischer, beliebter, auch in der Bevölkerung, auch von anderen immer geschätzt. Und bei Herbert Kickl ist es so, dass er eher introvertierter wirkt. Dass er manchmal hat man auch das Gefühl, er fühlt sich nicht hundertprozentig wohl in dieser Position der ersten Reihe, der sich viel mehr abschottet, aber der seine eigene Community aufgebaut hat. Also die Freiheitlichen gehen nicht mehr zu großen Veranstaltungen von Medien auch hin oder zu großen Interviews. Die haben ihre eigene Mediencommunity aufgebaut. Also eine Partei, die sich auch ein bisschen abschottet. Und Herbert Kickl liebt auch die Provokation, aber er bringt es anders, es wirkt schärfer, verbitterter. Bei Jörg Haider konnte man hin und wieder auch noch schmunzeln, auch wenn man es nicht so gesehen hat.
Ja. Ist sehr interessant, was man so liest über den Herbert Kickl. Er ist ja ein Berggänger, er ist jemand, der da einsame, lange Touren macht. Ich glaube auch diese Supermarathons oder Decathlons oder wie das alles heißt, das ist ja ein asketischer Mensch. Was bedeutet das eigentlich für einen Politiker, wenn er in solchen Einzelsportarten da unterwegs ist, gewissermaßen einsam an den Berg hängen, sich da emporkraxelnd betätigt?
Ja, es ist vor allem ein bisschen eine unösterreichische Art eines Politikers. Der Österreicher ist ja eher bekannt, das ist so ein bisschen der Wirtshaustyp normalerweise. Und dem entzieht sich ja Herbert Kickl auch, der eben ein asketischer Typ ist, ein ausdauernder Mensch, und das, glaube ich, signalisiert auch. Ich glaube, das kommt mittlerweile auch ganz gut an. Es ist natürlich jetzt auch zeitgeistiger, dass man laufen geht, dass man klettert, dass man extreme Touren macht. Das stört, glaube ich, niemanden.
Aber bestätigt eigentlich Ihren Befund, dass das eben eigentlich ein Mensch ist, der auch in der Einsamkeit sozusagen,
ja,
ein
schon.
Denker, ja. Der vielleicht in der Studierstube beim Austüfteln, dass der dann plötzlich in so eine Rolle als Volkstribun kommt, interessant. Was sagen eigentlich Ihre Kollegen? Weil Sie sind hervorragend vernetzt in Österreich, Agenda Austria, Sie haben da natürlich Zugang zu den Top-Unternehmen, Sie sind da in den liberalen Kreisen jetzt in Wien dabei, die sozusagen die globale Elite auch Österreichs kennen Sie. Wie denken Sie jetzt über die FPÖ? Was sind vielleicht da Bedenken in dieser Community? Was sind da die Themen?
Also ich glaube, das ist auch zweischneidig. Es gibt ein starkes wir sind so Verständnis für die Kritik an den vielen Regulierungen. Also das, was die meisten Unternehmen umtreibt in Österreich, sind nicht mehr die hohen Steuern, wie es in den vergangenen Jahren war. Es ist eine Regulierung, die nach der nächsten hereinkommt. Das ist das, was die meisten stört. Also wenn ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, den Gummiabrieb seines Fuhrparks dokumentieren muss, dann wird das für dieses Unternehmen schon möglich sein, aber es löst einfach negative Reaktionen hervor. Das Lieferkettengesetz, jetzt kommt die Entwaldungsrichtlinie, ab 1. Jänner muss jeder Holzverarbeiter jedes einzelne Stück Holz nachweisen können des Ursprungs, vom Ursprung her. Also es reicht nicht mehr, dass man einen Baum verarbeitet und man stellt sicher, dass dieser Baum aus einem Wald kommt, der nicht geschützt war, sondern wenn man eine Spanplatte presst, muss jeder Span nachgewiesen werden. Bei einem Karton, wenn Sie einen Karton herstellen, brauchen Sie bis zu 10.000 Satellitenbilder, um festzustellen, zu dokumentieren, dass dieser Baum quasi aus einem nicht geschützten Wald kommt. Und das sind alles Dinge, die viele in der Wirtschaft stören. Und da kommt natürlich dann die FPÖ ins Spiel und die das eher kritisiert, anprangert, gesagt, wir brauchen diese Bevormundung nicht, auch diese europäische Bevormundung nicht. Und das verdrängt ein bisschen die Ängste, die man hat in der Exportwirtschaft. Also in der Exportwirtschaft ist man schon eher gespalten. Ja. Da fürchtet man schon, dass ein freiheitlicher Regierungseintritt hier Folgen haben könnte. Wenngleich ich noch einmal, wie eingangs schon erwähnt, sagen muss, dass das mittlerweile ein europäischer Trend ist. Also das ist anders als 2000.
Hat eigentlich die EU auch eine Rolle gespielt in diesem Wahlkampf? War ja interessant, dieser 393-Seiten-Bericht von Mario Draghi, der vielleicht in den Schlussfolgerungen mit der Schuldengemeinschaft und so weiter sicherlich aus liberaler Sicht zu kritisieren wäre, aber in seinem Befund und gerade im Punkt der Bürokratisierung niederschmettert. Also ist sozusagen dieser bürokratische Overkill aus Brüssel, hat sich das irgendwie auch abgebildet hier in diesem Wahlergebnis?
Also ich glaube, das ist zumindest, was die Unternehmen betrifft oder die Unternehmer, die Gewerbetreibenden, dort bildet sich das sicher ab. Dort hat man beides. Man sieht, es gibt sehr viel Migration in Österreich und es gibt einen grassierenden Arbeitskräftemangel nach wie vor. Also es gelingt der österreichischen Regierung nicht, die Integration von Neuankömmlingen in den Arbeitsmarkt. Das ist ein Punkt, der stört, da spielt die Migration eine Rolle. Und der zweite Punkt ist natürlich dieser bürokratische Overkill, den Österreich auch noch gerne verstärkt. Österreich sagt dann immer, ja, das muss man ändern und es wird aber immer eigentlich noch in Österreich nachgelegt. Also Sie hatten ja unlängst den Klaus Ortner zu Gast, oder Sie waren zu Gast, glaube ich, bei ihm. Und da werden Sie das
ein Unternehmer, ein bekannter österreichischer, großer Unternehmer im Bereich der Häusertechnik, Bautechnik.
Und wenn Sie mit dem reden, dann kommen nur diese Themen. Und so geht es halt vielen Unternehmen. Ich glaube auch, das ist jetzt keine große Liebe oder keine große Begeisterung für die FPÖ, aber das konnte Kickl auch gut bespielen, weil Kickl ja eigentlich von der Wirtschaftspolitik her immer als Linker galt, als linker Teil in der FPÖ.
Der sagt das ja auch in Interviews, er betont eigentlich seine Herkunft, dass er einfach ein Kreis und dass er eben auch ein soziales, starkes Empfinden hat.
Und dass er eigentlich nicht wahrgenommen wird, wahrgenommen werden will als der liberale Teil in der österreichischen Politik.
Ja, das ist bemerkenswert. Trauen Sie dem Herrn der Kickl zu, dass er Kanzler ist? Was würde so etwas bedeuten? Im Moment sieht es nicht danach aus, aber würden Sie sich jetzt persönlich Sorgen machen mit einem Herrn der Kickl als Kanzler der Republik Österreich?
Nein, das hängt vom Regierungsprogramm ab und mit wem er eigentlich koalieren würde, das, wie er quasi eingebettet ist. Aber ich glaube, Sorgen muss man sich eher machen, dass dieses Land die richtigen Schritte setzt. Ja. Also ich mache mir auch Sorgen, wenn jetzt ein anderer Kanzler ist, der wesentlich gemäßigt ist und wo jeder sagt, international, ja, das ist durchaus honorig, weil Österreich einfach große wirtschaftliche Probleme hat. Wir haben das die schwächste Wirtschaftsentwicklung pro Kopf inflationsbereinigt aller EU-Länder. Wir sind um 1,7% geschrumpft gegenüber 2019. Weil Österreich einfach eine falsche Krisenbekämpfungspolitik hatte. Wir hatten eine Angebotskrise und die gerissenen Lieferketten haben wir damit beantwortet, dass wir permanent oder dass die Regierung permanent die Kaufkraft der Bürger stärkt. Das heißt, es ist extrem hohe Nachfrage auf ein vermindertes Angebot getroffen. Deshalb waren bei uns Inflationsraten von 10-12% die Regel und die sind in die Löhne geflossen, weil Österreich neben Belgien das einzige Land ist, das die Löhne um die Inflation erhöht in Europa. Und das hat die Konkurrenzfähigkeit massiv geschwächt. Wir hatten in den letzten 3 Jahren Arbeitskostensteigerungen von knapp 25%. Ich kenne keine Industrie, keine westliche Industrie, die schon sehr produktiv ist, die das ausgleichen kann. Und wir haben keine wachsende Produktivität mehr, weil viel zu viele Menschen viel zu wenig arbeiten in Österreich. Also das war so ein Corona-Schaden. In Österreich arbeitet mittlerweile jeder dritte Teilzeit und es gehen viele von der Vollzeit in die Teilzeit, weil das Steuersystem so ausgestaltet ist, dass für viele der Stundenlohn netto in der Teilzeit höher ist als in der Vollzeit. Ja. Die Bundesregierung hat das verstärkt, indem sie immer die niedrigen Steuersätze gesenkt hat, aber ab der Mitte nichts mehr gemacht hat. Und jetzt ist immer Teilzeit noch attraktiver und günstiger geworden und deshalb fehlen Arbeitskräfte, deshalb fehlt es an Wirtschaftsleistung. Und das zu korrigieren, wird eine Mammutaufgabe.
Also gestern, das hat doch eine kleine Zeitenwende oder eine Zäsur in dem Sinn, dass ja Österreich ein unglaublich stabiles Land ist. Also das ist ja regiert worden, von außen betrachtet, hatten quasi die ÖVP und die SPÖ ein Abonnement. Die haben das quasi unter sich ausgemacht. Und jetzt plötzlich haben wir eine Partei, die in dieser Form und in dieser Art relativ neu ist, obwohl die Freiheitlichen auch eine alte Partei sind oder eine traditionelle Partei. Wie ist eigentlich dieser Umbruch zu werden? Ist das für Österreich, stabilitätsorientiert Österreich, eine Art Revolution, die da gestern stattgefunden hat? So wurde es zum Teil interpretiert.
Also es wurde auch so interpretiert, dass man gesagt hat, es ist das Ende der Zweiten Republik, weil erstmals die früheren Großparteien nicht mehr die parlamentarische Mehrheit haben. Aber ich finde das ist ein lebendiges Zeichen der Demokratie. Das war ja vorher eher das Gegenteil, dass man gesagt hat, wir haben jetzt zwei Parteien, die teilen sich untereinander auf. Das war ja auch der Aufstieg des Jörg Haider, wäre sonst nicht denkbar gewesen, der diese Aufteilung immer wieder kritisiert hat.
Also quasi die alternativlose Politik, die dann auch irgendwann möchte man wieder Auswahl haben, oder?
Genau.
Zwei zu lange da.
Ja, und zwei, die eigentlich nicht miteinander können, die auch nicht miteinander wollen. Und davon hatte man genug. Und
die Macht ist das einzige Element, das die beiden verbindet. Sozusagen.
Absolut, absolut. Und das muss man sagen, das hat sich damals schon geändert mit Schwarz-Blau, damals Beginn der 2000er-Jahre. Die konnten dann miteinander. Da ist ja auch einiges passiert an Reformen. Unter Kanzler Schüssel ist da relativ viel weitergegangen. Dann auch jetzt, diese türkis-grüne Koalition war ja eigentlich von der Atmosphäre her sehr passabel. Von den Ergebnissen könnte man diskutieren, ob die so wunderbar waren, aber es war natürlich auch ein schwieriges Umfeld. Aber damit hat sich der Österreich jetzt schon abgefunden und man hat immer noch man verspürt schon noch eine Skepsis gegenüber dieser rot-schwarzen Wiedervereinigung, dass man sagt, es gibt zwar Stabilität, aber das ist auch, also Österreich braucht keine Stillstandskoalition.
Ja, ja. Was wird jetzt passieren, was glauben Sie? Wird das dem Herbert Kickl gelingen, jetzt zu verhandeln? Man sagt, ich habe heute Morgen gelesen in den Zeitungen, in Österreich sei wichtiger, wer die Verhandlungen gewinne, nicht unbedingt, wer die Wahlen gewinne. Wer wird die Verhandlungen gewinnen? Was glauben Sie da?
Das ist eine gute Frage, weil man damit Kickl jetzt noch keine Expertise hat. Ich glaube, man wird schon in gewissen Punkten überrascht sein, also er wird sich schon was überlegen. Aber für die Freiheitlichen ist es ja fast eine Win-Win-Situation derzeit. Also wenn es ihnen gelingt, den Kanzler zu stellen, wäre das natürlich einzigartig und historisch. Sonst bleiben sie die große Oppositionspartei gegen eine Drei-Parteien-Koalition. Und man muss jetzt nicht unbedingt alles 1:1 umlegen, was in Deutschland passiert, auf Österreich. Aber in Österreich sieht man, welche Schwierigkeiten eine Dreier-Koalition hat. Und ich glaube, dass es in Österreich nicht ganz anders wäre. Das heißt, man kann warten. Jetzt kann in 5 Jahren wieder viel passieren. Aber für die Freiheitlichen wäre es keine Katastrophe, nicht in die Regierung zu kommen. Es gibt zwar die Freiheitliche Partei ist ja nicht so geschlossen, wie man das annimmt. Also da gibt es ja schon ganz andere Strömungen auch in den Bundesländern. Die Freiheitlichen haben das nur nicht öffentlich ausgetragen wie die Sozialdemokraten, aber hier wird es innerparteilich ein bisschen einen Druck geben zu verhandeln. Sie wird wahrscheinlich einmal mit der ÖVP sprechen, aber wie gesagt, die ÖVP hat die Option, den Kanzlersessel zu behalten in anderer Konstellation. Und das wird nicht passieren, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Freiheitlichen noch einmal den Fehler machen wie im Jahr 99, 2000, dass sie den Kanzlersessel einer schwächeren Partei übergeben. Das hat damals Kickl als rechte Hand von Jörg Haider beobachtet, wie das dann geendet hat, wie Jörg Haider auf die Seite geschoben wurde, und der war ja noch Landeshauptmann in Kärnten, das wäre der Kickl ja nicht. Also wenn, dann geht es nur mit Kickl, und da wird die ÖVP nicht drüber kommen. Das heißt, ich glaube, der Trend wird jetzt dahin gehen, dass man sieht, geht eine Koalition mit ÖVP, SPÖ und NEOS oder Grünen. Das ist wiederum eine interessante Konstellation, weil die ÖVP mit Andreas Babler, der ein Retro-Sozialdemokrat, man kann sozusagen Sozialist ist, gar nicht kann. Das wissen in Wien auch die Sozialdemokraten, die unbedingt in die Regierung wollen, aber die wissen, dass das mit Babler schwierig ist. Jetzt wird die Frage sein, was macht die SPÖ? Bleibt Babler Chef oder nicht? Geht er in die Regierungsverhandlungen oder nicht? Und bei den Kleinparteien ist es so, dass die NEOS unbedingt in die Regierung wollen. Das sind die Liberalen bis zu einem gewissen Grad in Österreich. Und die haben eine extrem schlechte Verhandlungsposition, weil sie wissen, erstens stehen die Grünen sofort bereit, die Grünen würden das jederzeit wieder machen. Und sie wollen ja Reformen nach Österreich bringen. Sie wollen ja, dass hier einige Sachen sich ändern. Und ÖVP und SPÖ werden das nicht wollen. Das heißt, wenn die NEOS in die Regierung gehen, werden sie einen hohen Preis dafür bezahlen müssen.
Von außen betrachtet ist ja bei der FPÖ zu sehen, dass wirkt so ein bisschen wie eine Fieberkurvenpartei. Also von unglaublichen Aufstiegen, stratosphärisch, damals hochgeschossen mit Haider, diesem ja, hochintelligenten, genialen Charismatiker, aber auch irgendwie absturzgefährdet, immer die ewige Schleudergefahr, da auch bei Strache hat man immer das Gefühl, ja, die sind schnell unterwegs, aber vielleicht schon mit zwei Rädern irgendwie mit der Kurve über dem Abgrund, mit den Rädern über dem Abgrund. Das Fieberkurven-Syndrom bei der FPÖ, täuscht der Eindruck? Ist das bei anderen auch so? Man könnte argumentieren, die ÖVP hat jetzt auch ziemliche Ausschläge erlebt. Ist das ein Bedenken hier, dass man sagt, ja, diese FPÖ, da weißt du nie, die sind immer zwischen Himmel hoch jauchzend und elend irgendwo unterwegs?
Ja, das ist eine absolut richtige Beschreibung, und bei der FPÖ hat man es eben auch gesehen. Man muss auch sagen, wenn die FPÖ in der Regierung war, war natürlich der Gegenwind auch von der medialen Seite her ganz anders als jetzt zum Beispiel bei ÖVP und Grünen. Ja. Also das wird auch jetzt wieder so sein, sollten sie es tatsächlich in die Regierung schaffen. Also hier ist der Druck natürlich auch ein ganz anderer, aber es sind auch offenbar die Persönlichkeiten andere. Und sie hat natürlich dann schon auch immer wieder größere Schwierigkeiten mit einzelnen Ministern, Politikern. Der Parteikader ist jetzt nicht so gewachsen wie die Wählerschaft. Also das ist, da gibt es immer diese Ausschläge, die ÖVP hatte das eigentlich nur unter Sebastian Kurz, das war die Fieberkurve der ÖVP. Ja. Und da war die große Begeisterung, und hier kommt der Absturz. Ja. Die ÖVP ist eigentlich wieder dort zurückgekehrt, wo sie vorher war. Also die war jetzt in den letzten Jahren immer so zwischen 20, 26, 27%.
Kann ein Sebastian Kurz noch einmal zurückkommen hier in die Arena, oder ist er gewissermaßen verbrannt?
Ich glaube, dass er sicher zurückkommen kann, hängt ein bisschen vom politischen Umfeld ab und davon, wie das Ganze vor Gericht ausgeht. Ob jetzt dann noch andere Anklagen und Prozesse kommen, aber ich bin mir sicher, dass er das Kapitel nicht geschlossen hat für sich. Und ich bin mir sicher, dass wenn das Umfeld passt, und dass er sicher auch seine Anhängerschaft finden könnte. Das wäre die Frage dann, was passiert mit der ÖVP? Spaltet er die ÖVP oder geht die ÖVP wieder mit ihm mit? Klar ist, dass diese historische Chance, die er damals hatte oder die er sich selbst mehr oder weniger erarbeitet hat, nämlich dass er die Kontrolle über weite Teile der ÖVP erlangt hat, wo nicht die Länder und die Bünde und alle mitreden und alle ihren Teil haben wollen, Das war eine historische Chance und die ist leider verpasst worden.
Ja, sein Erfolgsrezept war ja auch, dass er bestimmte Themen der FPÖ, vor allem im Migrationsbereich, übernommen hat, das Ganze dann sozusagen salonfähig gemacht hat innerhalb der ÖVP. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wenn man so eine harte Brandmauer hochzieht, wie das der Karl Nehammer macht, der aktuelle noch Kanzler, was ist eigentlich da die strategische Option einer ÖVP? Was würden Sie da als Think Tank, wenn Sie jetzt ein Mandat bekämen von Nehammer, Schellhorn, sagen Sie uns, wo soll in Zukunft die Reise hingehen? Was würden Sie da empfehlen?
Sie meinen jetzt politisch oder wirtschaftspolitisch? Politisch.
Ja, einfach generell. Was muss die ÖVP machen? Die hat sich ja jetzt auch mit dieser Brandmauer-Rhetorik etwas in eine Sackgasse hineinmanövriert. Das heißt, sie hat ihre Optionen beschnitten. Sie kann jetzt nicht mit der FPÖ, sie muss jetzt sich quasi nach links orientieren, was ihr aber offenkundig bei den Wählern schadet. Wie kommt man da raus? Ist ja auch ein bisschen das Dilemma der CDU in Deutschland.
Ja, erstens nützen diese Brandmauern ja nichts. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Die Bevölkerung lässt sich da auch nicht vorschreiben, wie sie dann zu wählen hat. Und man macht es halt immer wieder. Bei der ÖVP war es jetzt ein bisschen diffiziler. Die Brandmauer gilt ja nur dem Parteichef. Also die ÖVP hat immer gesagt, man kann mit der FPÖ, aber nicht mit Herbert Kickl. Und da hat man sich natürlich in eine Sackgasse bewegt, weil jemand, der die Wahlen in dem Ausmaß gewinnt, da kann sich nicht der Wahlverlierer den Spitzenkandidaten der anderen Partei aussuchen.
Also es ist wie wenn einer sagt, ich spiele gern gegen die Schweiz Tennis, aber Roger Federer darf nicht mitmachen.
Genau. Ich habe nichts gegen die Schweizer Tennisspieler, aber nur gegen Roger Federer.
Genau.
Und da wird es für die ÖVP sehr, sehr schwierig werden, da rauszukommen, bis unmöglich. Das wäre höchstens dann eine Möglichkeit, wenn sich in der ÖVP was ändern würde. Das heißt, wenn in der ÖVP eine Strömung stark werden würde, die sagt, naja, lieber Karl Nehammer, wenn du jetzt mit Herbert Kickl nicht kannst, dann müssen wir uns vielleicht jemand anderen suchen, der mit ihm kann. Aber, wie gesagt, die ÖVP hat strategisch die beste Ausgangsposition von allen Parteien. Es ist de facto sicher, dass sie in der nächsten Regierung ist und sie kann den Kanzlersessel für die nächsten 5 Jahre sichern, wenn sie eine Koalition mit den Sozialdemokraten zustande bringt. Da wird es dann die Frage sein, die ÖVP hat gesagt, keine Vermögens- und keine Erbschaftssteuern in Österreich. Die Sozialdemokraten haben gesagt, nur wenn Vermögens- und Erbschaftssteuern eingeführt werden, wird es in die Regierung gehen. Und da würde ich sagen, wird sich eine Entwicklung ereignen, die eine österreichische Lösung hervorbringt, dass man Steuern einführt, die einen ähnlichen Charakter haben, aber nicht so genannt werden.
Ja.
Also ich glaube, die ÖVP wird alles auf die Karte setzen, mit den Sozialdemokraten und mit den Neos eine Regierung zu formen, quasi eine Regierung der demokratischen Mitte. Und dann wird die Frage sein, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, was wird man der ÖVP raten? Alle Parteien werden Punkte der Freiheitlichen übernehmen. Das heißt, wir hatten 2019, als die Klimapolitik im Vordergrund stand, Fridays for Future, Greta Thunberg, haben alle Parteien eigentlich sind grüner geworden. Und ich glaube, jetzt werden alle Parteien freiheitlicher werden. Sie werden die Migrationsthematik anders betonen. Ob sie andere Lösungen finden, ist die zweite Frage. Aber Österreich muss endlich aufhören, hier auch noch die Honigtöpfe aufzustellen, die finanziell. Dass man hier eine starke Attraktivität auslöst, die ähnlich ist wie in Deutschland, und dass man dann Menschen, die hier sind, nicht in den Arbeitsmarkt integriert. Und da wird sich wahrscheinlich eine Politik, man könnte auch sagen, dass eine Politik der dänischen Sozialdemokraten oder eben der FPÖ, die wird sich stärker verankern in der Tagespolitik.
Also der Erfolg der FPÖ, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird auf jeden Fall die österreichische Politik verändern, indem die anderen gezwungen sein werden, oder auch wenn sie das nie zugeben, die einen oder anderen Themen dazu übernehmen. Und das könnte schon zu einer markanten Verschiebung eigentlich des politischen Schwerpunkts führen. Nun ist, Sie haben das Ganze am Anfang gesagt, ist diese Wahl natürlich auch ein Symptom für ein merkbares Unbehagen, sicherlich in der Europäischen Union. Man könnte aber die ganze westliche Welt im Grunde dazu nehmen, die Vereinigten Staaten von Amerika. Da haben wir eine ähnliche Konstellation, wo eine Präsidentschaft Donald Trump durchaus jetzt wieder in den Bereich des Möglichen rückt. Das ist ja sozusagen auch dieser Aufstand der Unzufriedenen gegen eine als abgehoben und eben weltfremd empfundene Politik, das war der Brexit und so weiter. Da gibt es verschiedene Phänomene, die man da zusammenziehen kann. Wie interpretieren Sie das Ganze jetzt eigentlich in Europa? Europa muss man sich ja eigentlich da etwas Sorgen machen? Ich meine, das ist ja schon auch ein weiterer Mosaikstein oder ein Dammbruch, könnte man sagen, dass da den ja, Eliten in Brüssel, die da wohlmeinend, sagen wir mal, versuchen, das Leben der Leute zu administrieren hier in der europäischen Zone, dass denen einfach die Fälle davon schwimmen. Wie interpretieren Sie das etwas im größeren Kontext?
Ja, das ist auf jeden Fall sichtbar. Also da ist Österreich jetzt wieder ein Mosaiksteinchen, das Bild komplettiert. Europa hat enorme Probleme und die Europäische Union hat enorme Probleme. Ich glaube, das Erste ist, dass sie mal erkennen muss, dass sie hier einen Bedeutungsverlust erlitten hat. Dass man immer noch glaubt, man ist das Zentrum des Universums, dass man immer noch glaubt, man spielt eine entscheidende Rolle, dass man glaubt, man muss das Weltklima retten, dass man glaubt, man ist hier der Vorreiter, nur es macht uns keiner nach. Also Deutschland ist so das beste Beispiel dafür. Also allein der Niedergang Deutschlands, der größten europäischen Volkswirtschaft, ist natürlich für alle anderen besorgniserregend. Und man kann auch nicht die Probleme in allen Ländern des Nahen Ostens lösen. Das muss Europa verstehen, dass man sich selber jetzt mal retten muss. Und dann kann man sich wieder um andere Dinge kümmern. Und dieses Bewusstsein sehe ich einfach nicht. Mhm. Sondern man tut dann immer wieder weiter wie bisher. Und es ist ja auch, es gibt jetzt schon einige Veränderungen in der Kommission, aber dass man irgendwann erkennt, dass dieser Regulierungswahnsinn nicht die Lösung ist. Und diese Erkenntnis ist nicht hier. Also ich glaube, um Europa muss man sich wirtschaftlich wirklich große Sorgen machen, weil der Wohlstand einfach nicht entsteht durch höhere Staatsausgaben, Sie haben Draghi angesprochen, der nicht entsteht durch neue Steuern, der nicht entsteht durch mehr Bürokratie, sondern er entsteht durch sanierte Haushalte, durch niedrigere Steuern und mehr unternehmerische Freiheit. Und das geht genau in die andere Richtung. Und es gibt hier, ich hätte mir erhofft, dass jemand wieder wie Mitsotakis Kommissionspräsident wird, der Reformen durchgeführt hat in seinem Amt, der gezeigt hat, dass er das anders machen kann. Und jetzt haben wir eher wieder dasselbe und Draghi sagt, messerscharf, viel zu viel Bürokratie, viel zu wenig Investitionen in neue Technologien, aber seine Lösung verschlimmert das Problem. Seine Lösung sind höhere Staatsschulden, Gemeinschaftsschulden und die Osteuropäer sind eigentlich mittlerweile die Hoffnung in Europa. Die gehen da überall nicht mehr mit. Wenn man sich Polen hernimmt, Polen hat eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Das BIP pro Kopf in Polen ist mittlerweile so hoch wie das von Japan in einer Generation. Und die wollen aber nicht die Bevormundung aus Brüssel, sondern die wollen ihren Weg gehen, die wollen breiten Wohlstand erhalten für ihre Bürger, die haben eine gewisse unternehmerische Freiheit, die man sonst so nirgendwo mehr kennt. Und das ist der Unterschied.
Wir hatten vor etwa zwei Wochen zu Gast in Zürich den Gerhard Schröder, den früheren Bundeskanzler. Der hat sich sehr sorgenvoll geäußert zur Zukunft Europas, und zwar vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Er hat gesagt, durch diese ganzen geopolitischen Verwerfungen jetzt mit Russland, hat übrigens wird immer kritisiert, hat er gesagt, er verurteile das natürlich, den ganzen Krieg und so weiter, er fände das einen riesigen Fehler, den der Putin gemacht habe. Aber das Problem sei natürlich, einerseits sei Europa abgeschnitten jetzt von diesen Rohstofflieferungen aus Russland, das fließt jetzt alles in den Osten, nach China, nach Indien und so weiter, das gebe denen auch noch einen Booster, gewissermaßen an günstigen Rohstoffen. Gleichzeitig sei man im Begriff, hier quasi am Rockzipfel der Amerikaner, jetzt auch noch mit China in eine Art Handelskrieg auszubrechen. Klar, die Chinesen halten sich nicht an die Welthandelsregeln, wobei man darf sich vielleicht auch die Frage stellen, wie weit sich eigentlich die Europäische Union mit ihrer Subventionspolitik an die Welthandelsregeln hält. Aber was braut sich da zusammen? Ich meine, als liberaler Think Tank sind Sie sicherlich auch ein Befürworter des Freihandels, eine der ganz wichtigen Grundlagen der Zivilisation, würde ich sagen. Eine der nicht nur Wohlstandsgrundlagen, sondern eben auch der Möglichkeit, dass man über die wirtschaftliche Verflechtung eben aus der eigenen Höhle, aus der eigenen Scholle sozusagen mit anderen Kulturen konfrontiert wird, mit denen man Verträge abschließen kann. Erleben wir hier sozusagen eine Rückabwicklung? Stoßen wir sozusagen in ein Mittelalter des Protektionismus zurück? Wie beurteilen Sie diese Großwetterlage?
Ja, das ist, glaube ich, derzeit die Aussicht, dass wir hier in eine protektionistische Ära zurückkehren. Da gibt es ja auch in Europa viele Befürworter, das darf man nicht vergessen, also insbesondere Österreich und Deutschland. Wir sind ja die größten Gewinner des freien Handels als kleine Volkswirtschaft, als kleine offene Volkswirtschaft. Den Österreichern ist das nur nicht bewusst. Also wenn es Kritik an Handelsabkommen gibt, dann kommt diese Kritik vor allem aus Deutschland und aus Österreich. Also da gibt es große Widerstände. Aber ich glaube, wenn man das große Bild sieht, dann muss man sagen, die Chinesen haben einen Plan. Die Amerikaner haben eigene Interessen und Europa ist irgendwo dazwischen. Also wir wollen ja keinen freien Handel mit Amerika. Wir wollen seit 30 Jahren keinen freien Handel mit Australien. Wir wollen mit den südamerikanischen Ländern offenbar keinen freien Handel, weil es ist immer die Landwirtschaft letzten Endes, die dagegen ist bei lächerlichen Importmengen. Aber die hat offenbar so gut lobbyieren, dass das irgendwo wieder vom Tisch kommt. Und die Chinesen warten nur darauf, dass die arroganten Europäer aus den Verhandlungssälen geworfen werden in Südamerika. Und die südamerikanischen Länder haben auch irgendwo ein bisschen die Nase voll, dass sie sich von den Europäern erklären lassen müssen, wie sie zu arbeiten haben, was quasi soziale Standards sind, die einzuhalten sind, wie ökologisch zu produzieren ist. Die wollen sich nicht länger bevormunden lassen. Die wollen keine Erziehungsanstalt, sondern sie wollen einen Freihandelsraum haben. Und das hat Europa nicht verstanden. Und die Chinesen haben jetzt die größte Freihandelszone in Asien gegründet. Sie haben weite Kontrolle über afrikanische Länder, insbesondere über Länder, die viele Rohstoffe haben. Und jetzt sind sie dabei, die Kontrolle über südamerikanische Länder zu übernehmen. Und das ist den Europäern, glaube ich, nicht ganz klar. Wenn es gelingt, dass die Chinesen diese Handelsverträge machen mit den südamerikanischen Ländern, dann setzen sie die Standards. Und wir müssen froh sein, wenn wir eine deutsche Gebrauchsanweisung bekommen in den nächsten Jahren. Und das ist, glaube ich, in Brüssel schon einigen bewusst, in vielen Nationalstaaten nicht. Und was Russland betrifft, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Sie. Also ich bin der Meinung, Europa kann nicht von Russland abhängig sein. Also es kann nicht entscheidend sein, wie sich Russland verhält, was unsere Wohlstandsentwicklung betrifft. Dass das jetzt Verwerfungen mit sich bringt, ist völlig klar, aber die müsste man eigentlich aushalten. Das größere Problem Europas ist, wir haben keine Idee, wir haben keine Vorstellung von unserem Platz in der weltweiten Wirtschaft. Wir glauben immer noch, das sage ich, das ist dieser Realitätsverlust, den wir erlitten haben. Wir Europäer glauben immer noch, dass wir diejenigen sind, die allen erklären müssen, was gut und was schlecht ist. Und es war ein interessantes Interview vor wenigen Monaten mit dem Teekanne-Chef. Ich glaube, das war
mit
Teekanne-Chef. Und der war, glaube ich, beim Gabor Steingart, bei Pioneer. Und dann hat er gesagt, ja, sie haben jetzt größte Probleme mit den indischen Lieferanten, weil die Inder sagen, Eure Anforderungen können wir nicht erfüllen und wir wollen sie auch nicht erfüllen. Und wir liefern halt den Tee jetzt nach Afrika, der Markt boomt, dann sucht euch neue Lieferanten. Und diesen Realitätscheck erleben gerade viele Unternehmen und sie sehen, dass die Politik noch viel weiter hinten ist und das löst auch diese Frustrationen aus. Dass man hier sieht, man hat eine Energiepolitik, die nicht marktfähig ist, also insbesondere was Deutschland betrifft, die Kosten verschlechtern sich massiv und die meisten geben derzeit eigentlich Europa auf. Es ist nicht so, dass man wartet auf Veränderungen, sondern man sagt, man hat genug, man investiert hier nur das Nötigste, aber das Wachstum geht man nach Amerika, insbesondere wenn man neue Technologien entwickelt, wo viel Potenzial in Europa nach wie vor da ist. Also man hat noch großes Entwicklungspotenzial, aber wir haben keinen Kapitalmarkt. Da geht ein Startup-Gründer zu einer Bank und dann sagt der Banker, finde ich super, was Sie machen, aber Sie haben keine Bilanz, Sie haben keinen Businessplan, ich dürfte Sie gar nicht finanzieren. Und dann sagt er, ja, dann gehen Sie dann ins Kapitalmarkt, nur den gibt es nicht, weil wir 25% über Banken finanzieren, 25% über den Kapitalmarkt, Amerika genau umgekehrt. Und den Kapitalmarkt in Europa, über den diskutieren wir jetzt seit 30 Jahren, wir schaffen ihn nicht.
Was ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Nachricht ist, wenn Europa konfrontiert wird mit diesen Ansatz, beispielsweise aus Indien, da merkt man, dass man eben mit dieser protektionistischen, auch als arrogant empfundenen Politik jetzt in anderen Weltgegenden, dass man mit der einfach den eigenen Wohlstand vernichtet. Das ist ja im Grunde, kann man sagen, am Ende des Tages reagieren ja Gesellschaften immer über das Portemonnaie. Der Bürger, wenn er merkt, es geht jetzt wirklich ans Lebendige, dann ist er bereit für Veränderungen. Wenn es gut läuft, ist es ja auch in der Wirtschaft so, da macht man die größten Dummheiten. Und es ist bei uns natürlich jetzt so gut gelaufen, dass man sagen muss, eben nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Vielleicht erleben wir im Moment ja sozusagen eine Rückbesinnung auf diese liberalen marktwirtschaftlichen Grundwerte, zu denen eben auch die, ja, man muss das betonen, zivilisatorische Errungenschaft des Freihandels gehört. Wir lernen es jetzt einfach sozusagen auf die harte Tour. Sind Sie optimistisch oder sind Sie pessimistisch? Glauben wir, es geht noch massiv nach unten? Oder sehen Sie da auch schon, ich sehe immer überall Lichtblicke, aber manchmal muss man auch aufpassen, dass die Lichtblicke nicht Fata Morganas oder Wunschdenken sind. Was sagen Sie?
Ja, oder wenn man sagt, man sieht schon das Licht am Ende des Tunnels, dass es nicht ein entgegenkommender Zug ist. Ne?
Ja, genau.
Also ich bin da schon auch eher optimistisch, dass man aus diesem Schaden klüger wird. Vielleicht wird es noch ein bisschen dauern, bis man dorthin kommt, aber was wir derzeit ja sehen ist, wir haben nicht nur den Erfolg nicht, dass wir die gewünschten Ziele dann erreichen, dass wir sagen, ja, die Welt wird dann ökologischer, sozialer nach dem europäischen Muster, sondern es passiert eben das Gegenteil. Nicht? Der Inder verkauft dann den Tee an Länder, die nicht danach fragen. Die europäischen Firmen gehen aus Ländern raus, in denen sie nicht sicherstellen können, dass der 14. Sublieferant mit dem Lieferkettengesetz, dass der unsere Standards einhält, weil das kann keiner garantieren. Die haften mit 5% des weltweiten Umsatzes und sagen, sie machen sie gleich gar kein Geschäft. Dann kommen die Chinesen, die fragen nach den Dingen nicht. Das heißt, wir haben hier den Erfolg nicht, aber wir haben den Schaden. Und das ist in der Energiepolitik jetzt ja auch ähnlich. Also Deutschland könnte sagen, ja, wir sind jetzt die großen Entwickler der neuen Technologien. Wir versorgen die gesamte Welt, Schwellen- und Entwicklungsländer. Dort werden 75% der Emissionen herkommen bis zum Ende des Jahrhunderts. Die versorgen wir mit günstigen Technologien. Und dafür zahlen wir natürlich auch im Inland einen gewissen Preis, indem wir uns selber umstellen. Nur die Technologien importiert man aus anderen Ländern. Und hat dann noch eine CO2-Bilanz, die sehr, sehr negativ ist. Also man hat auch hier den Erfolg nicht, sondern den Schaden auf beiden Seiten. Und das wird diese Erkenntnis, glaube ich, schon befeuern. Und das spiegelt sich auch in diesen Wahlergebnissen wieder.
Dass man diese Entwicklung sehen wird. Vielleicht ein letzter Punkt noch. Wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich der Freihandel, die Globalisierung, und ich glaube, da hat man schon die Erkenntnis jetzt gewonnen, zu einseitige Abhängigkeiten sind nicht gut. Hat man schon bei Corona gesehen natürlich, mit der Versorgung von Medizinalgütern, man hat es jetzt mit Russland gesehen, Deutschland hat sich da zu stark eben in eine Abhängigkeit manövriert, auch noch durch den Ausstieg aus der Kernenergie. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu abhängig werden von den amerikanischen Gaslieferungen, die einfach viel zu teuer sind. Für die Amerikaner natürlich ein super Geschäft, um die muss man sich ja keine Sorgen machen, die schauen schon, dass bei ihnen dann der Abschluss stimmt, dass sie da schöne schwarze Zahlen schreiben. Vielleicht Sie jetzt als Chef des bedeutendsten liberalen Thinktanks in Österreich, was müssen die Liberalen machen? Was ist das wichtigste Argument gegen die Protektionisten, gegen die Abschotter, gegen die, die glauben, man könne sich dagegen, man könne China einmauern und sie merken vielleicht gar nicht, dass sie sich selber einmauern. Was ist da vielleicht Ihr Tipp, was ist da Ihr Rat an die Liberalen, die da diese Errungenschaften jetzt wieder nach vorne bringen müssen, auch vielleicht gegenüber einer FPÖ, die möglicherweise auch gewissen Schalmeienklängen aus dieser Richtung erliegen könnte?
Ja, die FPÖ wäre ein klassisches Beispiel dafür. Die sind großer Freihandelsgegner und sagen, wir müssen alles Lokale hier quasi protegieren, ja. dass die besser in die Gänge
wie
kommen.
Kann man, was ist das argumentative Laserschwert, um die Protektionisten da gewissermaßen schachmatt zu setzen?
Ja, ich glaube, man muss irgendwann einmal der Bevölkerung schon noch einmal klar machen, dass 60% unseres Wohlstandes nicht in Österreich erwirtschaftet werden, sondern jenseits der Staatsgrenzen. Und jeder ist froh, wenn wir dann sagen können, wir exportieren mehr Käse, zumindest mengenmäßig aus die Schweiz, aber besser ist, lasse ich jetzt einmal dahingestellt. Da freut sich dann jeder, aber wenn man die Kartoffel aus Böhmen importiert, dann glaubt man das, dann fürchtet man schon, vergiftet zu werden. Das ist so das Verrückte. Ich glaube, dieser Erfolg, dieser Wohlstand Österreichs, das mit der Bevölkerung schon erklärt, woher der kommt. Und das wissen aber viele Liberale, glaube ich, auch nicht mehr. Dass man hier sehr selbstbewusst auftritt, dass man hier auch nie vergisst, das immer wieder zu erwähnen, woher dieser große wirtschaftliche Aufschwung kommt. Und er kommt nur von freien Märkten und von sonst nirgendwoher. Und wir haben natürlich ein bisschen eine andere Voraussetzung als andere Länder wie die Schweiz. Wir haben ja ein zünftlerisches Wesen. Wir sind ja immer noch der Meinung, also was wir in Österreich noch alles reguliert haben, das kann man Schweizern wahrscheinlich gar nicht erzählen, weil die würden sonst nicht verstehen, dass wir überhaupt dorthin gekommen sind, wo wir hingekommen sind. Aber dass man hier die Freiheit, die wo Vorteile der Freiheit betont, diesen optimistischeren Zugang. Und das, glaube ich, muss man allen Liberalen schon nochmal nahelegen, dass man hier einen optimistischen Zugang hat und nicht immer die Angst hat vor dieser Konkurrenzsituation. Die muss man bewältigen können. Und natürlich ist es so, dass wenn China unter den eigenen Selbstkosten produziert, dass man sich da was überlegen muss. Aber Sie haben die WTO angesprochen. Die WTO ist mittlerweile zahnlos. Das ist so ähnlich wie der Maastricht-Vertrag, den hält auch keiner mehr ein. Und es braucht natürlich Spielregeln. Wir brauchen auch Liberale, es braucht Spielregeln am Freihandelsmarkt, aber das kann nicht sein, dass die Spielregel ist, dass jeder so viel Urlaub haben muss wie ein österreichischer Arbeitnehmer, dass man dann mit ihm Handel betreibt. Sondern die Spielregel muss sein, dass man gewisse Kostenwahrheit lebt und dass man sagt, ja, man kann nicht mit Staatsgeldern hochsubventionieren und dann unter den eigenen Herstellungskosten anbieten. Aber Sie haben schon richtig erwähnt, ist auch in Europa durchaus nicht ganz unbekannt. Mhm. Ich glaube nur, dass die Befürworter eigentlich das Problem sind, dass die zu schüchtern sind, dass sie sich nicht mehr zu Wort melden, dass Freihandel quasi schon als Schimpfwort gilt in unseren Breiten. Und das muss sich ändern.
Allerletzte Frage. In der Wirtschaft ist ja der Kunde der König. Das heißt, eine Firma, die sich voll in den Dienst des Kunden stellt, ist eine erfolgreiche Firma. Und eine Firma, die nur ans eigene Management denkt, ist vielleicht eine etwas weniger erfolgreiche Firma, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass ja tatsächlich in der Politik die Abgehobenheit ein Problem sein könnte und jetzt eben in diesen Wahlresultaten hier sozusagen eine Protesthaltung zum Ausdruck kommt, ein Unmut, ist eigentlich die direkte Demokratie ein Gebot der Stunde? Das ist ja für einen Schweizer, für uns eigentlich ein immer wichtiges Thema, dass wir sagen, die direkte Demokratie zwingt die Politiker ein bisschen zu denken wie Unternehmer. Sie können nicht nur quasi sich selber oder ihre Freunde im Parlament als Ausschlag nehmen, sondern sie müssen sich immer fragen, komme ich mit dem tatsächlich durch oder gibt es da draußen irgendeinen Schwererziehbaren, der dann ein Referendum macht oder eine Initiative und da der ganzen parlamentarischen Herrlichkeit des Einvernehmens ein Ende bereitet. Also mehr Kundenorientierung ist ja etwas Gutes in der Wirtschaft und Kundennähe wird gepriesen. Da könnte man ja folgen. Versuche ich diese Idee hier etwas noch am Schluss reinzubringen. Ihre Meinung interessiert mich. Wäre das nicht auch eigentlich ein Dammbruch in der Politik, dass man sagt, du, direkte Demokratie, das ist ja, da bringen wir ein bisschen marktwirtschaftlichen Liberalismus in diese zum Teil etwas überkartellisierte Politlandschaft. Was halten Sie von dem?
Ja, ich halte von dem sehr, sehr viel. Ich meine, die Marktwirtschaft ist ja quasi die direkte Demokratie am Markt. Nur wenn jetzt europäische Autoproduzenten hergehen und sagen, wir wollen, dass die Politik für uns entscheidet, was die Technologie der Zukunft ist, dann sieht man schon, wie weit wir davon weggerückt sind. Weil das beim Verbrennerverbot zum Beispiel. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, der muss jetzt unbedingt bleiben, sondern es geht darum, dass das nicht die Politik entscheiden soll, sondern die soll sagen, okay, wir geben Grenzwerte vor und dann entwerfen die Ingenieure die Lösung. Nicht, sage ich jetzt, Kinderbuchautoren und andere. Das ist dieses Kundenverhalten, das entscheidend sein soll. Und das, wenn Konzernlenker schon sagen, nicht der Kunde entscheidet, sondern die Politik soll das machen, dann sehen wir gewisse Probleme. Und was die direkte Demokratie betrifft, ich glaube in Österreich mehr so, dass wir ein paar Vorarbeiten bräuchten.
Ja.
Ich glaube, die Demokratie in der Schweiz funktioniert ja deshalb auch, weil hier die Zahler entscheiden.
Und das ist natürlich eine uralte Tradition.
Ja,
aber irgendwann sie haben die nicht, in dem Sinne in Österreich, in Deutschland gibt es sie nicht. Und auch keine Angst, also wir wollen da nicht, wir sind ja keine Imperialisten.
Nein,
Zwangsbeglückung oder so. Mich interessiert es einfach.
Da stehen Sie völlig außer Zweifel, dass man da Zwangsbeglückung will. Aber ich sage, das ist historisches Argument, das höre ich in Österreich immer wieder. Man muss halt irgendwann einmal anfangen damit. Mhm. Aber bei uns, wir haben ungefähr, also wenn man es freundlich rechnet, 2/3 der Österreicher sind Nettoempfänger. Die sind nicht Nettozahler. Und wenn Sie Nettoempfänger abstimmen lassen über wichtige Fragen, also die Urlaubsabstimmung hätten Sie in Österreich nicht machen können.
Ja.
Da hätte der Österreicher gesagt, wir koordinieren das mit den Schulferien.
Ja.
Und da sind wir, ich finde, man soll uns auch nicht, wie soll ich sagen, zu unreif sehen, aber es fehlt uns schon noch ein bisschen an Reife. Und man braucht Voraussetzungen. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung in einem wirtschaftlich so starken und erfolgreichen Land mehr in die allgemeinen Töpfe einzahlen, als sie diesen entnehmen. Und dann funktioniert die direkte Demokratie. Ich brauche Skin in the Game. Also ich muss in der Gemeinde einfach, wenn ich jetzt, also wenn bei uns zum Beispiel die Schwimmbadfrage gestellt werden würde in einer Gemeinde, sind wir dafür, dass ein Schwimmbad kommt. Dann würde man sagen, ja, wir brauchen eigentlich zwei, eins für den Winter und eins für den Sommer. Und dann muss der Bürgermeister zum Landeshauptmann gehen, der gibt schon einmal Geld und der Landeshauptmann geht dann noch zum Bund und holt weiteres Geld, dass das bezahlt wird. Aber wenn sie abstimmen und sagen, ja, das sind 10% höhere Gemeindeabgaben für die nächsten 15, 20 Jahre, dann werden sie sehen, und Sie haben das schon erwähnt, wenn man es spürt in der Gentasche, ist es das wert oder nicht, oder fahrt man doch lieber in die Nachbargemeinde? Mhm. Und diese Voraussetzungen bräuchten wir, weil ich finde nach wie vor, wir diskutieren in Österreich ja so viel über den Föderalismus. Wir haben nur keinen Föderalismus. Mhm. Wir haben einen Einnahmenzentralismus, einer hebt alles ein, das ist der Bund, und einen Ausgabenföderalismus. Das ist die teuerste Form der Staatsorganisation. Und jetzt kann man es so machen wie die Skandinavier, dass man sagt, die Gemeinden haben viel Freiheit, aber dazwischen gibt es nichts. Also Dänemark hat so viele Gemeinden wie ganz Vorarlberg, eines der kleinsten Bundesländer in Österreich, wie Sie wissen. Und das können wir in die Richtung gehen, oder wir machen es wie die Schweiz, wofür wir immer plädieren. Aber den größten Widerstand hatten wir damals mit unserer Studie zum Fiskalföderalismus, wie das aussehen würde in Österreich, weil man das nicht will, weil man noch nicht so weit ist. Aber das wäre natürlich die Lösung. Nur so wie es wir jetzt haben, diese Form können wir nicht weiterführen.
Institutionalisiertes Geld ausgeben, immer der anderen sozusagen.
Genau. Ja, und das ist natürlich, das gibt jeder gerne aus. Und, ja, und diese Voraussetzung bräuchte man, weil dann, finde ich, kann man schon wesentlich mehr direkte Demokratie einführen. Man kann es auch in anderen Fragen, könnte man es jetzt schon. Man kann es nur nicht, wenn es darum geht, dass jemand anderer bezahlt.
Ganz wichtiger Punkt, den Sie da bringen, man kann natürlich ein System nicht in anderes hineinbringen, das quasi von seiner ganzen Entstehung her etwas vielleicht stärker top-down organisiert ist, vielleicht auch eben in finanzpolitischer Hinsicht. Herr Schellhorn, ganz herzlichen Dank für dieses Interview, für dieses Gespräch. Ich glaube, wir haben da die Lage in Österreich, in Europa abgezirkelt. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Wer wird eigentlich amerikanischer Präsident? Was glauben Sie? Schafft es der Trump noch einmal, oder wird die Kamala Harris da im November punkten? Haben Sie da schon qualifizierte Prognosen bei Agenda Austria?
Nein, haben wir nicht, aber da kann ich nur mit einer persönlichen Meinung aufwarten. Ich hätte bis vor dieses Duell eigentlich geglaubt, es wird Trump schaffen. Mittlerweile, wenn man sich diese Swing States ansieht, glaube ich, dass das für die Harris ausgehen wird.
Okay. Ist das dann eine gute oder schlechte Nachricht für Europa?
Ich glaube, das ist fast eine Lose-Lose-Entscheidung derzeit. Weil, also für Europa muss ich sagen, die Europäer hoffen ja alle auf die Harris. Die Europäer sind ja zu 90% demokratisch seit vielen, vielen Jahren. Das habe ich nie so geteilt. Also ich finde nach wie vor, dass Europa Republikanern sehr viel zu verdanken hat, allen voran dem Reagan. Dann hat es einen guten demokratischen Präsidenten mit dem Clinton gegeben, und seither ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber Europa handelt da aus den falschen Motiven. Europa hat ja überlegt sich ja nur, wer ermöglicht uns noch länger das Kind da sein, dass wir uns nicht um Verteidigungen zu kümmern müssen. Und ich glaube, wenn Trump gewinne, wäre das zumindest für Europa das Positive, dass wir erwachsen werden müssen. Dass wir sehen, wir müssen für unsere Verteidigung sorgen. Wir sind zwar in einem Bündnis drinnen, aber die Amerikaner werden das nicht dauerhaft für uns erledigen. Und das war auch ein Punkt, den ich immer verstanden habe. Und Kamala Harris war natürlich keine wahnsinnig starke Vizepräsidentin. Das muss man ganz offen so sehen. Also die Hoffnungen, die man mit ihr verbindet, die sehe ich nicht. Also weil Sie sind ja auch ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Ich glaube, um die Amerikaner muss man sich auch keine Sorgen machen, aber ich würde ja nicht so viel Hoffnung in keinen der beiden Kandidaten legen.
Herr Schellhorn, ganz herzlichen Dank.
Ich danke sehr.